Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welcome to New Learning, deinem Podcast über Menschen und Organisationen, die sich durch Lernen neu erfinden. Ja, lange nicht gehört. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt an alle aus dem Kölner Raum. Kölner Love, heute ist Weiberfastnacht, ein besonderer Tag. Und heute ist auch eine besondere Folge, denn ich habe Jan zu Gast und Jan hat bei Olympus, einem sehr großen globalen Unternehmen mit über 30.000 Mitarbeitern, die Digital Academy aufgebaut. Eine Weiterbildungsplattform, die parallel zu den klassischen, Anführungsstrichen, Weiterbildungsangeboten von HR existiert und zum Ziel hat, die Mitarbeiter in den Unternehmen in Sachen Digitalisierung auf Stand zu bringen. Weil Jan aufgefallen ist, als er eigentlich schon bei seinem alten Arbeitgeber bei Lufthansa, aber dann eben auch bei Olympus, dass es ein großes Gefälle gibt innerhalb des Unternehmens zwischen Mitarbeitern, die sehr gut sind in Sachen Digitalisierung und welchen, die da doch Wissenslücken aufweisen und jetzt sich in Sachen KI und Blockchain und ja, für Olympus dann medizintechnisch, Jan wird das mit MedTech abkürzen in der Folge, da mal mehr, mal weniger gut auskennen. Und das hat er zum Anlass genommen, ohne Budget und einfach nur mit seiner Vision und dem Glauben von ausgewählten Vorgesetzten in seine Vision, die Academy aufzubauen. Erst ganz klein in Hamburg und dann hat er schrittweise immer weiter ausgerollt, global, sodass sie jetzt mittlerweile auch über 30.000 Teilnahmen hatte. Mittlerweile sind es wahrscheinlich auch noch viel mehr, denn Jan und ich haben diese Folge letztes Jahr aufgenommen, ist also schon ein bisschen her und es ist den Veränderungen bei mir beruflich geschuldet, dass es so lange gedauert hat, dass ich diese Folge veröffentliche und es war jetzt auch eine längere Winterpause, als ich eigentlich vorhatte. Hintergrund ist, und das habe ich ja auch schon mal in einer Folge erzählt letztes Jahr, dass ich mich beruflich verändern wollte und entsprechend auf Jobsuche war und jetzt mittlerweile auch unterschrieben habe und zum 1.3. geht der neue Job los. Und das war eine sehr, sehr aufregende Zeit. Und ich glaube, wenige Sachen bringen einen so krass dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen und genau hinzugucken, wo die eigenen Stärken und Schwächen und Wünsche und Ängste und was weiß ich nicht alles liegen, als eine Jobsuche. Vor allem, wenn man den Anspruch hat, einen Job zu finden, der einem in einer gewissen Weise, soweit es nun mal geht, irgendwo Erfüllung bringt, wo die eigenen Stärken gesehen werden, wo die eigenen Stärken gebraucht werden, wo das Gehalt stimmt, wo die Themen stimmen, wo die Arbeit des Unternehmens inhaltlich sich mit den Werten, mit den eigenen Werten in Einklang bringen lassen, etc. etc. Ihr hört das raus, ich bin anspruchsvoll, was das angeht und entsprechend hat es auch länger gedauert, als ich gehofft habe, als ich gedacht hatte, einen entsprechenden neuen Job zu finden, wo dann auch beide Seiten sagen, ja, das passt. Ich habe unglaublich viele Absagen bekommen von Leuten aus dem Bereich Weiterbildung, weil ich eigentlich dachte, ich möchte in den Bereich gehen, so Learning und Development, was ja auch so zu dem Podcast hier passt. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil Interesse da nicht gereicht hat, sondern Berufserfahrung gewünscht war, aber die konnte ich in dem Bereich nicht vorweisen, weil ich komme aus dem Bereich Kommunikation. Und deswegen habe ich immer weiter geguckt und immer weiter mich hinterfragt und Gespräche geführt und bla bla bla. Naja, und jetzt im Endeffekt ist es eine ganz, ganz tolle Lösung gefunden, die alles vereint, was ich mir gewünscht hätte, bei dem besten Arbeitgeber, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Und ja, aber das, wie ihr raushört, das war eben doch ein Weg und doch eine Reise. Und da ist der Podcast dann so ein bisschen, er ist nicht übergefallen, aber ich habe nicht so richtig gewusst, wo ich jetzt mit dem Podcast hin will und hat schon auch beeinflusst mein Spaß an dem ganzen Thema, dass so wirklich gar keine Tür aufgegangen ist im Weiterbildungsbereich, jedenfalls keine, die auch halbwegs zu meinen Konditionen gepasst hätte. Und entsprechend habe ich mich gefragt, okay, wie will ich jetzt weitermachen, in welchem Thema will ich weitermachen? Und so komplett final weiß ich da jetzt, habe ich den Plan noch nicht, aber diese Folge möchte ich auf jeden Fall rausbringen, weil das einfach so ein schönes Gespräch war mit Jan. Und ihr werdet sehen, der Einstieg ist ein bisschen abrupt, als dass es eigentlich als Bonusfolge geplant war, wo ich dann nicht so eine richtige Einleitung spreche und so weiter, sondern da direkt ins Thema steige. Und ich werde auch sonst jetzt in den darauffolgenden Folgen, die jetzt übrigens von dreiwöchentlich auf vierwöchentlich gehen, einfach weil es ein sehr fordernder Job sein wird, den ich da antrete. Und deswegen glaube ich, dass alle 3 Wochen ist heavy und deswegen mache ich das jetzt alle 4 Wochen und dann schauen wir einfach mal, wie sich das ausgeht. Auch da, es wird weiter um Weiterbildung gehen, aber ich werde etwas weggehen von Weiterbildung im Unternehmen, also dass ich mich so auf dieses konzeptionelle, strategische fokussiere, sondern ich möchte mehr darauf gehen, auf das Persönliche, auf das Menschliche und von Menschen berichten, die durch Weiterbildung ihr Leben verändert haben. Und dazu gehört auch Jan in einer Weise und dazu wird auch mein Gast in der nächsten Folge passt da auch zu. Aber ihr werdet sehen, es wird noch persönlicher oder werden, also beziehungsweise noch menschlicher irgendwo in diesem Jahr. Und dabei möchte ich mich vor allem auf Menschen konzentrieren, die auch unkonventionelle Wege gegangen sind. Denn das hat mir halt einfach so sehr gefehlt jetzt während meiner Jobsuche, dass Menschen nicht nur oder Unternehmen nicht nur auf Bühnen sagen, bei uns geht Motivation, also Begeisterung und Leidenschaft für ein Thema ist uns so wichtig bei Kandidaten. Da sehen wir auch darüber hinweg, dass die Person noch nicht 20 Jahre in dem Bereich gearbeitet hat. Das habe ich auf Bühnen ganz viel gehört und ich war auch auf ganz vielen Messen und so weiter und höre ja auch 1000 Podcasts, aber in der Realität habe ich das ganz wenig erfahren, dass es wirklich so ist, dass wirklich Menschen, die in Anführungsstrichen Quereinsteiger sind, da wirklich eine Chance bekommen und das auch zu fairen Konditionen, die einfach auch berücksichtigen, dass man vorher nicht nur Däumchen gedreht hat, sondern auch viel und gut gearbeitet hat. Naja, ihr hört, ich habe da noch ein Thema mit und entsprechend möchte ich diese unkonventionellen Wege mehr in den Vordergrund stellen und mehr zeigen, dass es so toll ist, wenn Menschen ihren Weg gehen und Neues wagen. Ich habe zum Beispiel einen Vorgesetzten gehabt, der im Bereich Sales tätig war und jetzt ist er im Bereich Solaranlagen tätig. Und ich finde das einfach cool, wenn Menschen sich trauen, neue Sachen zu gehen. Oder ich habe einen anderen ehemaligen Kollegen, der hat ein riesiges Team, eine riesige Abteilung geleitet mit internationalem Geschäft und macht jetzt eine Ausbildung zum Stand-up-Comedian. Sowas ist einfach so cool und so mutig und solche Menschen möchte ich hier vorstellen und eine Plattform geben. Und dann ist es mir egal, ob die Follower haben oder nicht, haben sie alle nicht, aber ich habe auch gemerkt bei der Auswertung der Folgen im letzten Jahr, es ist egal, ob mein Gast viel Reichweite hat oder nicht. Das ist für die Hörer wirklich egal und das ist total spannend, denn auch es gibt einen Podcast, der heißt Unicorn Bakery, den finde ich auch gut. Und da teilt der Host auf LinkedIn auch immer wieder sehr transparent seine Zahlen. Und da belegt sich genau das auch bei ihm, dass Menschen, die viel Reichweite haben, nicht dazu führen, dass auch eine Folge mit dieser Menschen als Gast automatisch viel gehört wird. Und die Menschen, die bei mir oder die Folgen, die bei mir am besten funktionieren, waren einfach Leute, die sympathisch sind, die gut sprechen konnten und einfach die echtes Wissen hatten und nicht nur Bühnenwissen, was gut klingt, aber nicht so wirklich praxiserprobt sind, sondern die Menschen, die richtig praxiserprobtes Wissen mitgebracht haben, die Folgen haben super gut funktioniert. Und deswegen löse ich mich davon, irgendwelche Leute aufgrund ihrer Reichweite zu bevorzugen, sondern ich werde jetzt einfach die Leute einladen, die ich cool finde. Und das sind mal Leute mit vielleicht Reichweite, aber sehr wahrscheinlich ganz, ganz viele ohne, wo euch die Namen nichts sagen werden. Aber hört trotzdem rein, die Themen werden super spannend. Ich glaube, es werden schöne Gespräche und ich freue mich sehr darauf, diesen Podcast hier immer weiter zu entwickeln. Er wird sich immer weiter verändern. Ich verändere mich auch immer weiter. Ich habe das Gefühl, ich habe mich im letzten halben Jahr sehr, sehr, sehr doll verändert. Und damit meine ich, ich glaube, ich war noch nie so nah an mir selbst dran wie jetzt, habe mich noch nie selber so gut gekannt wie jetzt. Wird auch alles wieder, werde ich wahrscheinlich auch viel wieder von über den Haufen werfen, weil es sich wieder veraltet sein wird, dieses Wissen. Aber jetzt gerade bin ich sehr, sehr glücklich, dass es auch irgendwo diese schwierige Zeit, kann ich nicht anders sagen, auch vorbei ist. Neuer Start da beruflich losgeht und das, wie gesagt, beim Arbeitgeber, der mir über die letzten Monate schon gezeigt hat, dass er verstanden hat, wer ich bin, was ich gut kann und an mich glaubt und mich haben will, obwohl es extrem viele Mitbewerber gab und eine sehr, sehr fordernde und lange Auswahlrunden über Monate und es hat geklappt und ich kann sagen, es ist SAP will mich und ich will zu denen und das freue ich mich drauf. So, und jetzt, bevor ich hier allen Rahmen sprenge, was je irgendwelche Einleitungen anging von Podcasts, freue ich mich, euch jetzt in das Gespräch mit Jan zu entlassen. Ihr werdet viel lernen. Jan ist ein super, super sympathischer Typ. Er spricht ruhig und man kann ihm sehr gut folgen und er ist transparent und ehrlich und macht keinen Buhai um irgendwas, sondern ist einfach, ja, sagt die Sachen so, wie sie sind. Richtig toll. Und genau, das muss ich aber noch unbedingt sagen. Jan wurde mir empfohlen von meinem ehemaligen Kollegen Thomas. Vielen, vielen Dank, Thomas. Und damit ganz, ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge nach der Winterpause mit Welcome to New Learning. Willkommen im Podcast, Jan. Ich freue mich heute, von dir zu erfahren, wie die Global Digital Academy entstanden ist. Das Konzept dahinter zu verstehen, welchen Nutzen bringt sie für eure Mitarbeiter, welche Kosten entstehen euch und warum habt ihr sie gegründet? Und gleichzeitig möchte ich auch gerne von dir erfahren, wie war dein Weg in diese Rolle? Was muss man mitbringen, um eine solche Academy aufzubauen und damit andere auch durch diese Folge lernen können, wie sie eine solche Academy bei sich im Unternehmen gründen können. Also einmal, dass sie wissen, welches Konzept steht dahinter und welche Manpower, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten braucht jemand, der eine solche Academy aufbaut. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, lieber Jan.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Fangen wir gerne mit dem zweiten Teil an meines Ziels für diese Folge, nämlich zu verstehen, wie funktioniert deine Rolle, wie sah dein Weg aus hin in diese in die Global Digital Academy.
Ja, also ich glaube, dass wir hatten ja schon im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, dass einfach so eine Rolle es eigentlich, glaube ich, gar nicht gibt. Wo ich damals bei Olympus angefangen habe, vielleicht kurz zu Olympus für die Leute, die es nicht kennen. Olympus ist ein MedTech-Unternehmen, hat den Hauptsitz in Japan. Ich bin in Hamburg tätig für den Europasitz und wir machen wesentlich Endoskopiegeräte. Und ich bin 2020 zu Olympus gekommen und es gab eigentlich zwei Gründe, warum wir sowas gegründet haben. Ich sage auch gleich, was es ist. Das eine war, dass wir bei Olympus gesehen haben, dass viele Leute einen regelrechten Mangel hatten an Wissen über digitale Technologien, sei es künstliche Intelligenz oder Blockchain oder andere Technologien, aber auch, dass viele Leute nicht das richtige Mindset hatten oder auch nicht das richtige Verhalten an den Tag gelegt haben, was ich eigentlich brauche, um mich mit neuen Technologien zu beschäftigen. Und das andere war eigentlich Corona damals, wo ja viele Leute ins Homeoffice geschickt worden sind und wir gesagt haben, wir brauchen jetzt irgendwie so eine Plattform, wo wir den Leuten was beibringen, also was eine Lernplattform. Und da sind wir genau schon bei dem Thema. Die Global Digital Academy ist im Wesentlichen eine Lernplattform für interne Kollegen. Was wir machen, wir bieten monatlich wechselnde Live-Sessions an, so wie wir sagen. Das kann man sich ein bisschen vergleichen mit TED-Talks. Viele kennen wahrscheinlich TED-Talks auf YouTube. Das heißt, wir laden sowohl intern als auch externe Experten ein, rund um das Thema digital, die dann zu einem Thema referieren. So ist eine Art Keynote mit Q&A oder auch Workshops. Und genau, das mache ich oder das verantworte ich jetzt seit 3,5 Jahren. Und die Anfänge waren eigentlich so ein bisschen Startup-mäßig, ne? Also es ist so ein bisschen, ich bin halt so ein bisschen so ein, ich möchte jetzt mal sagen, so ein Freigeist, sage ich jetzt mal. Ich habe damals, saß ich zu Hause und habe überlegt, wie können wir das jetzt aufbauen, wie können wir so ein Branding dahinter machen und so weiter und so fort. Und dann haben wir das erst in Hamburg ganz klein angefangen. Ich habe das sogar gemacht. Ich habe selber die Keynotes gehalten, tatsächlich. Und das hat dann sehr schnell Wellen geschlagen im Unternehmen, sodass wir jetzt in den letzten 3,5 Jahren, ich glaube, über 350 solcher Live-Sessions angeboten haben, weltweit für Olympus. Und wir, ich glaube, jetzt ganz knapp an den 30.000 Teilnahmen kratzen. bei Olympus. Und das ist also immer noch, wenn ich hier immer noch auf die Zahlen gucke, sehr beeindruckend fürs Unternehmen auch, weil das halt auch einen gewissen Einfluss auch auf Kultur am Ende des Tages von Olympus gehabt hat.
Jetzt ist es ja nicht selbstverständlich, dass sich ein Mitarbeiter hinsetzt im Unternehmen und sagt, ah, hier fehlt es irgendwie an digitalen Fähigkeiten, an digitalen Know-how bei den anderen. Das ändere ich jetzt mal. Es muss ja auch irgendjemanden geben in einem großen Konzern, der dir das in Anführungsstrichen erlaubt. Wie bist du in diese Rolle gekommen, dass das deine offizielle Aufgabe ist, eine solche Academy aufzubauen?
Also ich glaube, da kamen damals mehr Sachen zusammen. Damals, wo ich angefangen habe, war meine Rolle ursprünglich was anderes. Das hat sich aber dann nicht so ergeben, wie es sich, glaube ich, ergeben sollte. Und ich hatte sowas Ähnliches wie die Digital Academy schon bei meinem vorherigen Arbeitgeber gemacht. Aber sehr, sehr klein und wirklich vielleicht, keine Ahnung, eine so eine Veranstaltung in einem halben Jahr. So, und da kam das eine dann zu dem anderen, wie gesagt, aus den Gründen von Corona und dass wir gesehen haben, dass Leute da wirklich einen Mangel haben. Und dann brauchst du natürlich für sowas tatsächlich auch Leute, die das supporten, ne? Also höheres Level, mein damaliger Chef hat das supportet und gesagt, mach das mal, wir probieren das aus. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was du auch am Eingang sagtest, was braucht es eigentlich für ein Setup? Du brauchst, glaube ich, jemanden, der das von vornherein unterstützt und dir aber auch den Freiraum gibt, es auszuprobieren. Weil das ist halt, ne, diese ganzen Themen Kultur und Change und sowas, die sind ja immer sehr, sehr schwierig, auch irgendwie in Zahlen zu packen und es auszurechnen, was es am Ende des Tages bringt. Und ich kann mich noch damals daran erinnern, dass wir alle ganz stolz waren, wo wir irgendwie 300 Teilnahmen hatten in den ersten paar Sessions. Jetzt sind wir halt mit 2-0 mehr. Und das ist, glaube ich, so, was es, glaube ich, braucht. Du brauchst den Freiraum, du brauchst ein paar Leute, die das supporten von einem höheren Level. Und dann natürlich über diesen ganzen Weg der letzten 3,5 Jahre, es ist unfassbar anstrengend, das kann ich sagen. Es ist unfassbar anstrengend, weil du musst halt ein bisschen wie so eine Sales-Person überall die Türklinken putzen und sagen, kommt doch mal, guckt euch das mal an. Und dann auch noch weltweit, ne? Und dann hast du weltweit halt unterschiedliche Kulturen, auch bei uns, auch unterschiedliche, wie quasi die Chefs auch den Mitarbeiter dort unterstützen und sagen, ja, mach das doch mal, guck dir das doch mal an. Weil viele halt sagen so, nee, das ist nicht dein Job, da jetzt was zu lernen. Das ist eh ein Thema, das ich eh nicht verstehe, weil lernen müssen wir, glaube ich, alle. Aber das ist halt unfassbar anstrengend, aber wie man sieht, auch sehr erfolgreich gewesen und ist sehr erfolgreich, weil wir mittlerweile halt die Global Digital Academy als Brand, möchte ich fast behaupten, aufgebaut haben. Und mal gucken, was in Zukunft kommt, was wir noch alles machen können, um einfach nur diese Brand weiter zu nutzen.
Hattest du da ein Budget am Anfang oder ist es, nee?
Nein. Es ist tatsächlich, also ich habe damals angefangen, ich war alleine, dann kamen ein, zwei Studenten dazu und ich habe in den letzten 3,5 kein einziges Mal Budget ausgegeben für einen Speaker. Sprich, alle Leute, die von extern kamen und auch kommen, kommen allein durch Netzwerkarbeit, sprich durch meine eigene Netzwerkarbeit oder durch Netzwerk, was ich bei anderen Kollegen habe oder die mir einfach einen Speaker dann vorschlagen und sagen, hey, guck doch mal, ob der vielleicht kommen könnte. Das einzigste Budget, was anfällt, ist, dass ich mittlerweile noch einen Kollegen habe mit im Team und noch weitere 5 Studenten. Das sind die einzigen Kosten, die anfallen, budgettechnisch. Jetzt muss man mal gucken, wie das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wird, weil wir jetzt gerade auch überlegen, was wir sonst noch machen können, neben den Live-Sessions, was für Dinge. Aber das ist kein Speaker-Budget. Aber es funktioniert. Tatsächlich funktioniert das.
Bevor wir noch mehr in das aktuelle Konzept einsteigen, wie sieht diese Netzwerkarbeit aus, die du betreibst?
Also zum einen ist es so, dass ich in meinem vorherigen Job, war ich in der Luftfahrt, war ich sehr viel unterwegs, weltweit, auch vielmals im Silicon Valley und habe vom Job her auch sehr viel Netzwerkarbeit gemacht. Sprich, da habe ich einfach mir was aufgebaut über 5 Jahre, wo ich die letzten 3,5 Jahre von gezehrt habe. Aber natürlich kommt dieses Netzwerk jetzt auch langsam an seine Grenzen, sage ich mal. Aber es ist mittlerweile tatsächlich so, dass wir halt im Unternehmen quasi so bekannt sind, was wir tun, dass Leute mittlerweile auf uns zukommen und sagen, guck mal, ich kenne folgende externe Person, könntet ihr vielleicht mal einladen. Das heißt, es dreht sich jetzt gerade oder hat sich in dem letzten vielleicht halben Jahr, einem Jahr komplett umgedreht, sodass, wo wir am Anfang immer allen Leuten sagen mussten, ja, wenn ihr jemanden habt, schlagt uns den vor oder kommt selber. Und mittlerweile dreht sich das um, dass die Leute mehr auf uns zukommen und das ist natürlich perfekt. Ne? Das war immer so ein bisschen mein Ziel, dass sich das immer ein bisschen selber trägt und man nicht selber sehr, sehr viel Netzwerkarbeit machen kann. Das Einzige, was ich mittlerweile mache, ist, da man geht irgendwie auf Messen oder ne, über LinkedIn, guckt man, wie man da vielleicht anheuern könnte. Wir haben tatsächlich einen ganz coolen Speaker, der kommt jetzt, Joe Justice heißt er. Der hat schon mal mit Bill Gates gearbeitet und für Tesla was gemacht und dem haben wir was ganz anderes gemacht, aber der kommt zum Beispiel auch ohne Budget tatsächlich. Den haben wir anders überzeugen können. Und also wir haben auch hochrangige Speaker tatsächlich, die zu uns kommen und nicht nur kleine Lichter.
Aber es dürfen nur Leute von Olympus zuhören.
Richtig, genau. Es ist rein intern. Es ist nur für die internen Leute. Es ist nicht nach außen geöffnet. Was wir natürlich versuchen, das, was wir tun, auch nach außen zu verkaufen. Ne? Nicht nur zum einen halt für unsere Kunden, aber auch für potenzielle Bewerber. Weil das, was wir tun am Ende des Tages, zählt natürlich auch darauf, dass unsere Kollegen intern besseres Wissen über Technologien und sonst was haben und das natürlich in verbesserten Produkten am Ende des Tages landet, aber auch für Bewerber, die einfach sehen, hey, cooles Unternehmen, die kümmern sich darum, dass die Leute irgendwie am Ball bleiben, was neue Technologien, was Mindset betrifft. Das machen wir mittlerweile auch und das zieht auch ziemlich gut tatsächlich.
Du hast gerade nochmal betont, digitale Technologien, das sind eure Inhalte. Das heißt, die Sessions und die Speaker und so, das geht alles um ja, grob digitale Transformation, Innovation und nicht um MedTech?
Doch, okay. Auch. Also es sind eigentlich vier Themenbereiche. Das eine ist wirklich diese klassischen Technologien, ne? Künstliche Intelligenz, Blockchain und was alles da gibt. Da laden wir Leute ein, entweder intern oder extern, die was zum Thema erzählen, was gibt es für Anwendungen. Genereller Natur. Also wir laden zum Beispiel auch, wir hatten in der Vergangenheit auch mal Leute eingeladen vom Fußballclub VfL Wolfsburg zum Beispiel, die erzählt haben, wie verändert sich das, wie sieht das Stadion der Zukunft aus, was gibt es dort für Technologien, weil ich immer ein großer Fan davon bin, den Leuten auch mal andere Industrien zu zeigen, weil man kann von anderen Industrien so viel lernen, auch für die eigene Industrie, auch wenn das häufig nichts mit MedTech zu tun hat. Das ist ein Themenbereich und dann gibt es das Thema Mindset und Behaviors. Ne? Da geht es um dieses Thema Agilität, Growth Mindset, sprich, ne, was dieses ständige Lernen, wie verankere ich das eigentlich, nicht, dass ich immer so ein fixes Mindset habe. Und der dritte Bereich ist tatsächlich dieses ganze Thema Digital Health, was mittlerweile bei uns sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ne? Wie bringe ich eigentlich immer mehr digitale Technologien in unsere Produkte? Und damit, da laden wir auch Leute ein. Ne? Da geht es dann um Themen wie künstliche Intelligenz in der Endoskopie oder generell im Health-Bereich. Ist also nicht nur jetzt ne, darauf, dass wir nur jetzt irgendwie Digitaltechnologien machen, sondern wir versuchen es schon immer ein bisschen breit zu fächern und tatsächlich etwas anzubieten, was jeder auch dann oder was jeden dann auch betrifft, ne? Weil wir haben unterschiedliche Departments im Unternehmen, ne? Wir müssen also ein bisschen gucken, dass wir das auch immer ein bisschen breit fächern.
Okay, die Inhalte habe ich jetzt, glaube ich, verstanden. Wie sieht dann das Setting aus? Also arbeitet ihr mit einem bestimmten Tool oder sind das einfach Zoom-Sessions? Woher weiß ich als Mitarbeiter, was angeboten wird? Und darf ich mich einfach einwählen? Muss ich irgendwen um Erlaubnis fragen, zum Beispiel meine Führungskraft, die mir sagt, okay, du darfst an 5 Sessions im Monat teilnehmen und mehr Zeit ist nicht drin oder so? Also wie sieht das ganz, ganz praktisch aus?
Das gibt's bestimmt auch durch Geschäfts, 100 pro. Nee, also im Wesentlichen ist es, wir haben eine Art, also eine Registrierungsplattform, könnt ihr euch so vorstellen, ist einfach so eine Veranstaltungsliste. Ne? Da kann man dann besuchen, dann stehen dann die verschiedenen Sessions, die anstehen, mit Datum, was ist der Inhalt, und dann kann man sich da anmelden und dann bekommt man automatisiert eine Einladung geschickt in sein Outlook-E-Mail-Postfach und dann kann man da teilnehmen.
Also irgendwie eine Landingpage oder bei euch im Intranet
genau.
oder irgendwie?
Genau.
Okay.
Und wie du gerade sagtest, eigentlich ist es ein ganz simpler Microsoft Teams Call. Mehr ist es eigentlich gar nicht.
Mhm.
Das ist das eine, wie man sich registriert. Aber was viel wichtiger ist, das, was davor passiert. Das ist das ganze Thema Werbung machen, Promotion machen. Das ist unfassbar wichtig, weil, wie wir wissen, man kann ja, keine Ahnung, ich kann den besten Speaker der Welt einladen. Wenn keiner weiß, dass der kommt, dann sitzen am Ende des Tages vielleicht zwei Leute. Das heißt, es gibt bei uns Yammer, das ist, oder Viva Engage, das ist aus dem Microsoft-Umfeld, das ist ähnlich wie so ein Facebook eigentlich, wo wir Sachen posten, wo wir auch unsere eigene Community haben, da sind 5000 Leute drin. Olympus hat knapp 30.000 Mitarbeiter, sprich, es sind sehr, sehr viele Leute dort drin, die davon in Kenntnis bekommen. Da gibt es noch andere Kanäle, die wir nutzen, was auch sehr, sehr wichtig ist, wo du gerade im Eingang sagtest, was braucht man, um so eine Digital Academy aufzubauen? Du brauchst ganz viel Kommunikation. Du brauchst ganz viel Kommunikation, du brauchst ganz viel Promotion und am besten hier und da tatsächlich noch eine Führungskraft, die dann vielleicht auch mal was postet und sagt, hier, geht doch mal dahin, das ist eine coole Session für euch. Aber so ist ein bisschen das Setup am Ende des Tages, wo die Leute dann bei uns im Call landen.
Und habt ihr denn da irgendwie ein bestimmtes Briefing oder so, was ihr den Speakern intern wie extern mitgibt, dass sie irgendwie rausfiltern müssen? Wer ist die Zielgruppe? Welchen Nutzen bringt mein Vortrag oder so? Oder wonach entscheidet ein Mitarbeiter, ob das jetzt eine Session ist, die ihn interessiert und die gut für ihn ist oder nicht?
Also zum ersten Teil deiner Frage, wir haben über die letzten dreieinhalb Jahre das natürlich immer weiter verbessert und auch standardisiert. Ne? Also sprich, wie wir in Kontakt treten mit einem Speaker, wie wir mittlerweile auch so ein Prep-Call machen, also ein Vorbereitungsgespräch mit dem Speaker zusammen. Es gibt mittlerweile Moderatoren, E-Session, das ist, also ich habe einen Pool an,
oh, wow.
Ich habe einen Pool an Moderatoren aufgebaut oder wie wir sagen, Facilitators. Das sind interne Kollegen, die sich freiwillig bei mir gemeldet haben und gesagt haben, hey, ist cool, ich möchte das gerne machen. Das machen die freiwillig neben ihrem normalen Job. Ne, das können Leute aus dem Account Management sein, aus dem Sales. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wild gemischt. Ich glaube, es sind 12 oder 13 Kollegen, die wir gerade dort drin haben. Und wir machen quasi diese ganze Arbeit. Wir suchen den Speaker, wir machen ein bisschen das Thema, schon das Thema fest. Und dann übergeben wir das an den Facilitator. Sprich, der macht das Vorbereitungsgespräch, der kümmert sich darum, dass der Ablauf interaktiv ist. Da achten wir auch sehr stark drauf. Das ist nicht diese klassische, da hält jemand eine Stunde einen Vortrag und die Hälfte schläft nach der Hälfte ein. Man sieht das im Teams-Call gar nicht. Das versuchen wir sehr interaktiv zu machen, die Teams-Tools zu nutzen, dass man wirklich Umfragen mit reingibt. Also wirklich, dass die Leute da wirklich am Ball bleiben. Ne?
Hinsichtlich der Qualitätssicherung einer solchen Sessions oder eines solchen Angebots hatte ich in diesem Podcast schon so zwei ganz unterschiedliche Ansichten. Einmal von der Telekom. Da hat Sharky berichtet, dass sie da keine Qualitätskontrolle im Vorhinein machen, im Sinne von, dass sich irgendjemand erstmal, angenommen, ich will jetzt bei euch eine Session halten über New Learning. So, und dann würde bei der Telekom, würde mir das zugetraut, weil sie denken, gut, wenn Marie sagt, sie kann das, wird sie sich nicht einfach irgendwo hinstellen und sagen, ich rede darüber, habe aber keine Ahnung, also die Blöße wird sie sich schon nicht geben, da vertrauen wir drauf. Dann habe ich mit Lena Krömer von Douglas gesprochen und die gesagt hat, nee, da muss auf jeden Fall eine Qualitätssicherung stattfinden. Da kann ja nicht einfach irgendein Mitarbeiter irgendwas erzählen. Wo würdest du Olympus auf dieser Spanne einordnen?
Also wir machen auf jeden Fall eine Qualitätssicherung. Also das ist einmal bei der Themenauswahl und auch in der Vorbereitung. Das haben wir am Anfang nicht gemacht. Weil auch keine Kapazität da war und ich auch keine Ahnung davon hatte tatsächlich, dass man das machen sollte. Das haben wir aber über die Jahre immer weiter verbessert und auch qualitativ besser gemacht und es muss gemacht werden. wir hatten tatsächlich schon mal den Fall, dass dort jemand kam, was erzählen wollte, was eigentlich eher ein geheimes Projekt war, sage ich jetzt mal. Das konnten wir dann noch abwenden. Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass wir für manche Themen so, ich sage jetzt mal, die richtigen Leute mit an Bord haben, die da mit drauf gucken und sagen, oder die sich melden würden, so haben wir das gemacht, die sich melden würden, wenn dieses Thema nicht auf die Plattform kommen sollte. So, das sind so vor allem so Digital Health Themen, die halt wichtig sind für Olympus, die vielleicht jetzt nicht irgendwie direkt an jeden Mitarbeiter gehen sollten. Das ist das eine. Das haben wir etabliert, aber eher so nach dem Motto, dass die Leute sich melden, wenn sie sehen, dass da irgendwas nicht passt. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich von der Themenauswahl, wir haben so eine Landkarte an Themen, die wir eigentlich abarbeiten. Sprich, wenn irgendjemand auf uns zukommt, sagt, ich habe hier folgendes Thema, sprechen wir das Thema anhand dieser Landkarte. Sagen, wie passt dein Thema in diese Themenlandkarte rein? Das ist so ein bisschen unser Potpourri eigentlich, wo wir sagen, das sind die Themen, die wir brauchen, weil wir als Digital Academy uns zum Ziel gesetzt haben, die Mitarbeiter von Olympus, wie wir sagen, Digital Fluent zu machen, also diese digitale Kompetenz aufzubauen, und genau diese Themen braucht es aus dieser Landkarte, die jeder verstehen muss.
Okay, dann habt ihr auch nicht so viele Sessions, sondern, weiß ich, eine am Tag oder? Nein.
Oh nee, das sind
einer die Woche, eine im Monat?
Nee. Also wir haben in der Regel, wenn wir keinen Kampagnenmonat haben, so wie wir es jetzt haben, wir haben jetzt in diesem Jahr zwei Kampagnen gemacht, einmal im März zum Thema künstliche Intelligenz und diesen Monat. Wenn wir Kampagnen machen, haben wir locker 15 Sessions im Monat. Ansonsten sind es immer nur so 5 bis 8. Weil dass sonst einfach zu viele werden. Du kannst nicht jeden Monat 15 Sessions anbieten, weil die Leute, das kriegst du nicht verarbeitet im Unternehmen. Da kommen dann auch nicht genug Leute, und dann lohnt sich auch diese Vorbereitungsarbeit nicht, dann jemanden zu suchen, einen Speaker zu suchen, dann kommen dann 10 Leute. Also mit 5 bis 8 fahren wir ziemlich gut, und jetzt in so einem Kampagnenmonat haben wir 12 bis 15 Stück.
Okay, dann ist das Konzept auch doch nochmal deutlich anders als das von der Telekom beispielsweise, die, weiß ich nicht, bis zu 100 am Tag teilweise haben. Mhm. Und entsprechend, na gut, da ergibt sich daraus auch ein anderes Qualitätsmanagement. So.
Ja. Ja, also es gibt natürlich auch noch andere Initiativen, die non-digitale Themen machen, ne? Auch so Art Live-Sessions machen, aber dann im non-digitalen Bereich, keine Ahnung, zum Beispiel, dass die Ärzte einladen und die darüber erzählen, was gibt es für Krankheitsbilder der Zukunft, wie sieht das aus und so. Das sind da auch so non-digitale Themen, die gibt es natürlich auch. Aber wir oder ich mit der Global Digital Academy, wir konzentrieren uns halt rein wirklich nur auf das Thema digital und digitale Kompetenz oder digitale DNA, wie wir mittlerweile sagen, aufzubauen.
Jetzt habe ich gesehen, dass du Wirtschaftsingenieurwesen studiert hast. Dann bist du bei Lufthansa Technik im Innovationsmanagement gewesen, hast auch im Innovationsmanagement dann bei Olympus gearbeitet.
Mhm.
Und ich habe mich gefragt, wie sah deine eigene Weiterbildung aus auf dem Weg hin dazu, jetzt so eine Academy nicht nur aufzubauen, sondern auch zu leiten, immer weiterzuentwickeln? Du hast schon von Branding gesprochen, was ja ein Kommunikationsthema ist und dann doch nochmal anders ist als Wirtschaftsingenieurwesen. Also wie hast du dir selber das angeeignet?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe von vornherein immer die Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Und ich glaube einfach daran, wenn du was machst, was dir Spaß macht, dann entwickelt sich das automatisch weiter. Du entwickelst dich automatisch weiter. Ich habe tatsächlich wo ich bei Lufthansa angefangen habe, so ein bisschen halt für mich entdeckt, dass mich dieses Thema Innovation und dieses Thema Technologie, auch dann fing so ein bisschen langsam dieses Thema Coaching an, weil das Thema Innovation Management hat ja auch ganz viel mit Coaching zu tun, weil du ja quasi andere quasi befähigst, innovative Produkte zu entwickeln. Du bist ja am Ende des Tages nicht derjenige, der das eigentlich, also du warst zumindest damals bei Lufthansa, wir waren in der Stabsabteilung unter dem Vorstand und haben das Thema aufgebaut, begleitet und quasi den Rahmen geschaffen, dass das Unternehmen Innovationen an den Tag bringen kann. Und dann hat es eigentlich so ein bisschen, ich hatte dann privat auch so ein bisschen mit, kann ich ja sagen, ein bisschen mit Depressionen auch zu kämpfen. Und dieses Ganze hat mich dann auch mehr zu diesem Thema Coaching gebracht, mehr Leute zu begleiten. Dann habe ich sehr viele Trainings zu dem Thema gemacht. Und das war dann so ein bisschen, dann bin ich zu Olympus gekommen. Und das war so ein bisschen eigentlich der ganze Start, das ganze Fundament eigentlich, wo ich mich dann immer mehr dieses Thema Kulturwandel, Change, Kommunikation entwickelt habe. Und wie ich gerade schon am Anfang sagte, eher so ein Freigeist bin und sehr ein kreativer Person bin. Aber auch dann, wenn ich an was glaube und was ich, wie die Digital Academy, wo ich damals dran geglaubt habe, das wird funktionieren, wo ganz viele, das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren bei Olympus, das wird von der Kultur nicht passen, funktionieren und so weiter und so fort. Man muss, glaube ich, da ein bisschen auch daran glauben, dass es funktionieren kann. Man braucht die richtigen Leute, die das supporten und natürlich das richtige Mindset, was ich am Ende des Tages mitgebracht habe, zu sagen, hey, nicht aufgeben, sondern dann einfach das einfach mal weitermachen und dann auch mit langen Atem haben. Ne? Und das sind, glaube ich, so diese ganzen Fäden, die sich dann in meinem Leben so zusammengezogen haben, wo ich dann heute bin.
Und was macht dir am meisten Spaß so bei deinen aktuellen Aufgaben?
Also was mir, glaube ich, am meisten Spaß macht, ist, dass ich das gewisse Vertrauen genieße, im Unternehmen diesen Freiraum zu bekommen, was wir tun. Wir verbrauchen vielleicht jetzt kein explizites Budget für Speaker, aber trotzdem ist es halt Personalbudget am Ende des Tages. Ne? Ein anderer Kollege und die Studenten, die kosten natürlich auch Olympus schon Geld, ne? Jährlich. So, und was bringt es am Ende des Tages rein? Und das ist das, was mir eigentlich am meisten Spaß, dass wir diesen Freiraum haben, dass wir auch für uns selber überlegen können, wie können wir die Global Digital Academy weiterentwickeln? Wie können wir im Unternehmen das, wie können wir weiter einen, noch einen besseren Nutzen fürs Unternehmen bringen, auch strategisch, da sind wir jetzt gerade dran, das weiterzuentwickeln, was vielleicht über die Live-Sessions hinausgehen wird, weil ich glaube, ähnlich wie bei Apple oder bei anderen, wenn ich, glaube ich, ein starkes Brand aufgebaut habe, auch intern nur, kann ich damit ganz viel machen, weil es die Leute einfach catcht, wenn sie sehen, da steht Digital Academy. Klar, es gibt auch Leute, die uns vielleicht nicht mögen, aber der Großteil mag uns und das Brand ist da. Und da bin ich jetzt einfach gespannt, wie sich die nächsten Jahre entwickeln werden, weil ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Und vielleicht sind wir irgendwann dann mal so weit, dass wir sagen, okay, jetzt wird die Digital Academy mit Budget ausgestattet und dann schauen wir mal, was wir noch vielleicht gezielter machen fürs Unternehmen.
Was sind da deine Wünsche? So was schwebt dir da im Kopf rum für die Zukunft der Digital Academy?
Also was wir ja die letzten 3,5 Jahre gemacht haben, ist ja für die breite Masse der Olympus-Mitarbeiter das Thema Bewusstsein schaffen für digitale Technologien. Ich bin kein HR, ich will auch kein HR werden, ich bin jetzt kein Trainingsausbildungsinstitut, bin ich nicht. So. Wir haben aber immer gesagt, wir wissen das ja, ne? Was ich nicht weiß, weiß ich nicht am Ende des Tages. Und das ist, glaube ich, wo wir die letzten Jahre sehr erfolgreich waren, den Leuten das Bewusstsein zu schaffen, dass es zum Beispiel agile Methoden gibt. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele, wo Kollegen zu mir gekommen sind und gesagt haben, cool, ich habe bei euch die folgende Session mir angehört und ich habe jetzt mit meinem Chef gesprochen, ich will mich jetzt weiterentwickeln auf dem Thema. Sprich, es ist auch so eine Übergabe dann an HR oder an Trainingsinstitute, wo die Leute sich dann wirklich das Training holen. Perfekt, super Weg. Für die Zukunft, glaube ich, können wir mehr gezielt und strategisch auch unterstützen als Digital Academy oder als Brand, wo es dann über dieses Thema Awareness vielleicht ein bisschen hinausgeht. Kann ich jetzt hier nicht im Detail sagen, aber für strategische Projekte, die einfach bei Olympus anstehen, dort vielleicht gezielter Bewusstsein zu schaffen für bestimmte digitale Themen. Und das ist so ein bisschen mein Wunsch oder wo wir gerade explizit darauf hinarbeiten, mit ganz viel Stakeholder-Management, den Leuten zu überzeugen und so weiter und so fort. Aber das ist halt auch nicht immer so einfach, ne? Das Thema Kultur und Change ist immer ganz wichtig, aber wenn es dann um Budget geht für das Thema, dann ist es eigentlich immer meiner Erfahrung nach eines der ersten Themen, was so ein bisschen dann zur Seite geschoben wird.
Ja, weil auch wie du gesagt hast, ist es so schwer, da Erfolg zu messen und zu sagen, das hat es gebracht.
Genau, das ist, also wir haben über die letzten 3,5 Jahre ein Datencockpit aufgebaut. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig für Leute, die das auch aufbauen wollen. Wir haben eine Art Datencockpit aufgebaut, wo wir KPIs messen, wie ne, Teilnehmer pro Session, wie viele Leute kommen wieder, aus welchen Regionen, aus welchen Ländern und so weiter und so fort. Aber also wir haben aber jetzt wirklich ein Blatt und einen Stift dahin zu, sich dahin zu setzen und sagen, so, was hat das am Ende des Tages für Kosteneinsparungen gebracht? Kann man bestimmt irgendwie machen. Aber ich glaube, gewisse Sachen im Bereich Kultur und Change brauchst du dann einfach auch nicht. Das ist, wenn einfach, glaube ich, so ein Movement entsteht, so eine Art Bewegung eigentlich, wie ich immer so schön sage, in den 3,5 Jahren, dann reicht das, weil es auch so ein bisschen auch in dieses Thema Motivation der Mitarbeiter kommt. Es sind auch ganz viele Leute zu mir gekommen und gesagt, ey cool, seitdem ich diese Sessions da irgendwie bei euch belege, bin ich viel motivierter im Job. Das kannst du halt, wie willst du das messen? Also das kannst du ja nicht ausrichten. Und ich glaube, solange wir einen Mehrwert bringen und die Leute kommen, und es kommen immer mehr pro Session, dann ist das für mich eigentlich ein Zeichen, es bringt was, bringt dem Unternehmen was. Und dann ist das für mich vollkommen in Ordnung.
Absolut, sonst würde es ja nicht empfohlen werden, wenn ihr nicht gut sein würdet und wenn nicht der Mitarbeiter das Gefühl hat, okay, es war es wert, meine Arbeitszeit dafür quasi zu opfern. Denn es wird ja nicht weniger, was man sonst an Aufgaben hat.
Richtig. Genau, die Zeit wird es nie geben. Ne? Vielleicht noch ein Satz dazu. Mhm. Das ist ja auch immer sowas im Konzern oder generell im Unternehmen. Ich habe da jetzt keine Zeit für. Aber es wird für den Rest unseres Lebens keine Zeit mehr für sowas geben. Das ist dann immer eine Prioritätenfrage und ja, ist das jetzt bestimmt nicht so wichtig, wie wenn ich jetzt als Sales-Person irgendwie ein Kundengespräch habe. Nein, okay. Aber was wir mittlerweile machen, wir nehmen alles auf, es wird alles aufgenommen, das heißt, die Leute können sich das auch 24/7 angucken in der Woche und sich das selber anschauen. Ne? Das ist alles möglich, wir haben das alles optimiert und das ist für mich dann kein Grund mehr, weil wir sind alle dafür selber auch verantwortlich, selber zu lernen und nicht, wenn mein Chef zu mir kommt und du musst jetzt mal was machen und dann tätig werden. Ich glaube, das ist komplett das falsche Mindset. Ja.
Kann ich dir einfach nur zustimmen. Auch das ist genau die Art, wie ich auch auf Weiterbildung blicke. Zum Schluss würde ich mich freuen, wenn du noch, ja, Anzahl ist mir egal, praktische Tipps geben könntest für jemanden, der jetzt zuhört und gerne in seinem Unternehmen, egal welcher Größe, so etwas aufbauen möchte. Was hast du gemacht, um zu starten? Was sind erste Schritte?
Also ich glaube, erste Schritte sind, sich zu überlegen, was sind potenzielle Themen, was ist ein potenzieller Teilnehmerkreis und dann klein anfangen. Mhm. Klein, sehr klein anfangen. Ne, wie wir es damals gemacht haben, erstmal nur in Hamburg und dann ein paar Leute antickern. Wir haben mit Excel-Listen gearbeitet, hier könnt ihr euch anmelden, um einfach mal so ein bisschen anzutesten, was ist die Resonanz. So würde ich starten und dann fängt man an, sich halt ein Logo zu überlegen, ein Brand zu überlegen und dann gilt es halt am Anfang sehr viel Türklinken zu putzen. Sprich, mit sehr vielen Leuten zu sprechen, sagen, kommt da mal hier und guckt euch das mal an. Und was es am Anfang braucht, auch einen Supporter aus dem Executive Level. Mhm. Also sprich, einer, der das supportet von oben, weil wir wissen ja, ne, läuft immer von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Das ist auch so was, was glaube ich wichtig ist, dass du am Anfang einen Supporter hast, der das mitzieht, mit supportet, mit irgendwo hingeht und sagt, hey, guck mal hier, folgende Idee, hört euch das mal an. Und dann ist das, glaube ich, geht das so seinen Weg, wie auch immer der Weg dann ist. Weil du dann auch so ein bisschen die Resonanz aus dem Unternehmen bekommst, ist das, was sie brauchen oder ist es vielleicht andere Themen. Aber so würde ich, glaube ich, starten. Würde ich genauso wieder machen, wie wir es eigentlich gemacht haben. Tatsächlich.
Vielen Dank, Jan.
Sehr gerne. Das war sehr cool. Vielen Dank.